SWR Kultur Hörbuch.
Die Schlafenden von Anthony Passeron, Folge 4. Es liest Valentin Richter. Zur Rechten des Vaters. Der Zorn meiner Großmutter legte sich allmählich. Mein Großvater hatte seinen Sohn völlig weggetreten auf der Straße aufgefunden, mit einer Nadel im Arm. Da war es schwer, das Offensichtliche weiter zu leugnen. Doch der Schock saß tief bei meinen Großeltern, sodass sie lange nicht in der Lage waren, darüber zu sprechen. Also kehrten sie das Thema einfach unter den Teppich und taten so, weil die Arbeit es erforderte, als hätte es den Streit mit meinen Eltern über Desiree nie gegeben. Über Wochen, vielleicht sogar Monate, steckte Louise den Kopf in den Sand. Nach ihrem Gespräch mit dem Dorfarzt, nehme ich an, schaffte sie es aber, zumindest sich selbst die Wahrheit einzugestehen. Außenstehende dagegen ließ sie nicht hinter die Fassade blicken. Meine Großmutter war erst 12 gewesen, als sie mit ihrer Familie vor dem Krieg und aus Italien fliehen musste. Sie hatte ihr ganzes Leben damit verbracht, sich der Verachtung einer Gesellschaft zu entziehen, die sie als Ausländerin betrachtete. Sie hatte sich bemüht, ihre italienischen Wurzeln in einer Schwiegerfamilie, die gegen eine solche Verbindung war, vergessen zu machen. Darüber hatte sie fast ihre Muttersprache verlernt. Sie wollte nicht zulassen, dass nun alles zunichte wurde. Nach so vielen Anstrengungen, so vielen Jahren, war es ihr unmöglich, sich mit der Drogensucht ihres Sohnes auseinanderzusetzen. Desiree, der Stolz der Familie, das einzige ihrer Kinder, das in Nizza zur Schule gegangen war, das eine so gute Stelle beim Notar hatte. Durch die Indiskretionen mancher Metzgereikunden erfuhr sie, dass andere Jugendliche aus der Gegend auch mit dieser Droge zu tun hatten. Regelmäßig sah man angeblich den Sohn von Unternehmer X oder die Tochter von Gemeinderatsmitglied Y auf offener Straße oder in einem Hinterhof vor sich hin dämmern. Immer häufiger gingen bei der Freiwilligen Feuerwehr in der kleinen Dorfkaserne Notrufe ein, weil diese Kinder, die alle gut kannten, in Lebensgefahr schwebten. Sie wurden mit Blaulicht nach Nizza transportiert. Unterdessen musste das Dorf oft lange Stunden ohne Rettungsdienst auskommen. Meine Großmutter war hilflos. Ihre Wutausbrüche gingen ins Leere. In einem Vier-Augen-Gespräch forderte sie von ihrem Sohn, dass er die Finger von den Drogen lassen sollte. Desiree versprach es 10-mal, 100-mal, wer weiß wie oft. Louise gab sich damit zufrieden. Sie wollte daran glauben. Ihr Sohn streckte ihr seine Arme hin, sie konnte sich selbst davon überzeugen. Die Wunden heilten. Die Sucht war nichts als eine böse Erinnerung. Eines Sonntagmorgens jedoch klingelte in der rappelvollen Metzgerei das Telefon. Es war die Mutter eines Freundes von Desiree. Sie weinte und wiederholte ein ums andere Mal, was ihr Sohn ihr soeben gestanden hatte. Entgegen aller Beteuerung nahm er weiterhin Drogen. Und Desiree mit ihm. Die beiden waren dazu übergegangen, sich das Heroin zwischen die Zehen oder irgendwo in die Beine zu spritzen. Wie immer, wenn sie sich in die Enge getrieben fühlte, gewann der Zorn meiner Großmutter die Oberhand. Die Anschuldigungen der Frau warfen sie um 30 Jahre zurück. Plötzlich steckte sie wieder in der Haut der jungen Einwanderin, die schief angesehen wurde, die vor den Honoratioren den Blick senken musste, die sich schämte. Und sobald sie auch nur ein Hauch der Erinnerung an ihre Jugend streifte, rastete Louise aus. Ihr Geschrei war in der ganzen Straße zu hören. Ihr Sohn nehme keine Drogen, habe noch nie welche genommen. Und wenn der Sohn dieser Frau ein schlecht erzogener Bengel sei, heiße das noch lange nicht, dass Desiree auch einer sei. Peinlich berührt versuchten mein Großvater und mein Vater, die Situation zu überspielen, indem sie die bestürzte Kundschaft weiter bedienten, als wäre nichts geschehen. Bevor Louise den Hörer auf die Gabel knallte, konnte ihre Gesprächspartnerin gerade noch sagen, dass man ihren Jungen vor einigen Wochen einer Reihe von Tests unterzogen hatte. Die Ergebnisse seien ihr eben mitgeteilt worden. Ihr Sohn habe sich mit dem AIDS-Virus angesteckt. Da er seine Spritzen oft mit seinen Freunden teile, solle Desiree zum Arzt gehen. Das sei wirklich sehr wichtig. Meine Großmutter machte sich übergangslos wieder an die Arbeit. Vor der versammelten Kundschaft rief sie: Ist das zu fassen? Die Leute denken, nur weil ihre Kinder Drogen nehmen, tun es alle. Wieder einmal verstrich mit dem Leugnen von Tatsachen wertvolle Zeit. Letztlich musste Louise einsehen, dass Desiree offenbar nicht so leicht von den Drogen losgekommen war, wie er behauptet hatte. Doch erst als aller Zorn verraucht war, wagten es meine Eltern erneut, mit meiner Großmutter darüber zu sprechen. Wahrscheinlich haben sie sogar gewartet, bis Louise auf sie zukam. Überhaupt gelang es meiner Großmutter nur, das Thema anzuschneiden, indem sie die Verstrickung ihres Sohnes in diese schmutzige Geschichte herunterspielte. Bestimmt hatte sie lange nachgedacht, bevor sie endlich das Gespräch suchte. Eines Abends nach Ladenschluss. Meine Mutter war gerade gekommen und mein Vater ließ die Rollläden runter, faltete sie ihre Schürze und seufzte: AIDS. Was soll das schon wieder sein? Natürlich machen Desiree und Brigitte mit ihren Leuten eine Menge Unsinn. Aber trotzdem, wie hätte er sich das denn einfangen sollen? Meine Eltern hatten in den Fernsehnachrichten davon gehört. Es war das Frühjahr 1983, das Wissen über die Krankheit spärlich verbreitet. Es handelt sich um eine schwere, bislang sogar noch tödliche Krankheit, die in den USA und in Frankreich aufgetaucht sei. Sie betreffe vor allem Homosexuelle, manchmal auch Heroinabhängige. Sie werde über das Blut übertragen. Wenn Desiree und sein Freund dieselben Spritzen benutzten, ja, dann bestehe wohl ein gewisses Risiko für ihn. Er müsse einen Spezialisten an der Küste aufsuchen und Brigitte davon überzeugen, dasselbe zu tun. Meine Großmutter verkörperte noch immer die Autorität in der Familie. Aber was sich damals abspielte, schockierte sie so sehr, dass sie nicht mehr wusste, wie sie reagieren sollte. Sie durchlief lange Phasen der Leugnung, gefolgt von kurzen Momenten der Klarheit, die man nutzen musste, um die notwendigen Schritte zu tun, bevor wieder wochenlang alles stillstand. Louise konnte mit der Situation nur umgehen, indem sie sich auf unfassbare Euphemismen stützte. Irgendeinen Nonsens, der die grausame, gewalttätige, unerbittliche Realität in Abrede stellte. Bei ihr wurde die Drogensucht zu jugendlichem Unsinn. Die Entziehungskuren zu einer Erholung, AIDS zu einer Krankheit und ihr toter Sohn später zu einem Stern, der in den Himmel aufgestiegen ist. Als ob ein Heroinabhängiger zur Rechten des Vaters sitzen würde. Scheitern. Am 23. September 1983 übergibt das Pasteur-Team einen Stamm des LAV-Virus an Dr. Mikuláš Popovič, den wichtigsten Mitarbeiter von Robert Gallo. Während letzterer weiterhin jedem, der es hören will, erzählt, dass ein HTLV-verwandtes Virus für AIDS verantwortlich ist, untersucht Popovič das Virus, das von Montagniers Leuten in Paris isoliert wurde. Am 6. Oktober sucht er Gallo in dessen Büro auf, um ihm das Ergebnis seiner Analysen mitzuteilen. Er legt unmissverständlich dar, dass das Virus aus dem Institut Pasteur andersartig ist. Es gehöre nicht zur HTLV-Familie. Und schlimmer noch, es lasse sich offenbar dieses Virus und nicht etwa HTLV systematisch bei den Erkrankten nachweisen. Die ersten Proben, auf denen die Hypothese von Robert Gallo und seinem Team beruht, waren nun eben doppelt infiziert. Sowohl mit HTLV als auch mit LAV. Popovič hat keine Zweifel mehr. HTLV ist nicht der Erreger von AIDS. Die Franzosen haben sich nicht geirrt. Sie haben Gallos Virus nicht mit einem anderen verwechselt, sondern wirklich ein neues Virus entdeckt. Eine herbe Niederlage für den amerikanischen Forscher. Doch Robert Gallo ist stur und denkt nicht daran, seine Strategie zu ändern. Anstatt zuzugeben, dass es sich nicht um ein Virus aus der HTL-Familie handelt, beschließt er, das von ihm selbst in den französischen Proben entdeckte Virus HTLV-3 zu nennen. Mit dieser Umbenennung stiftet er Verwirrung und hofft, die Zügel wieder in die Hand zu bekommen. Auf einer großen Pressekonferenz am 24. April 1984 gibt Margaret Heckler, Staatssekretärin im Gesundheitsministerium, offiziell bekannt, dass die amerikanische Forschergruppe um Professor Gallo den Erreger von AIDS identifiziert hat. Es handele sich um HTLV-3, ein Retrovirus. Am 4. Mai veröffentlicht Science verschiedene Beiträge von Gallo, in denen er über sein HTLV-3 berichtet. Unter den illustrierenden Fotos befindet sich auch eine Aufnahme des LA-Virus, das im Jahr 1983 unter den Mikroskopen des Institut Pasteur aufgenommen wurde. Nun ist die Verwirrung komplett. Zahlreiche Wissenschaftler auf der ganzen Welt erkennen in den Resultaten, mit denen Robert Gallo sich schmückt, die Forschungsarbeit der Franzosen wieder. Es beginnt ein langwieriger Streit. Der Amerikaner argumentiert angesichts der Faktenlage mit einem Versehen. Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Bedeutung, die mit den ersten HIV-Tests einhergeht, fällt es vielen schwer, ihm zu glauben. Die später veröffentlichten Arbeitsnotizen von Mikuláš Popovič geben Zweifeln in diesem Punkt kaum Raum. Die neue Pest. Blaue Flecken auf der Haut und den Schleimhäuten. Münder, die rosafarbenen Blutschaum ausspucken. Leichen, die eilig in die hinterste Ecke einer überfüllten Intensivstation gepfercht werden. Das würde Professor Della Monica nicht so schnell vergessen. Noch vor Abschluss seines Studiums hatte er sich in der Notaufnahme des Édouard Herriot Krankenhauses in Lyon seiner ersten medizinischen Bewährungsprobe stellen müssen. Die Hongkong-Grippe, im Winter 1969 plötzlich aus Asien eingeschleppt, hatte viele Krankenstationen in Frankreich an den Rand ihrer Kapazitäten gebracht. War dann aber ebenso plötzlich wieder verschwunden. Eine Feuertaufe, die Della Monica für immer prägte. Der Infektiologe bewahrte sich während seiner gesamten Laufbahn eine große Demut gegenüber Viren. Nach seinem Studium war er nach Nizza gezogen, wo er fortan die Abteilung für Infektionskrankheiten des Krankenhauses Larcher leitete. Als in Frankreich und den USA die ersten Entdeckungen im Zusammenhang mit AIDS gemacht wurden, begab er sich wie seine Pariser Kollegen auf Geisterjagd. Er tauschte sich mit Medizinern in seinem Umfeld aus und unterzog längst vergessene Fälle aus der Pneumologie und Dermatologie einer erneuten Prüfung. Dabei stieß er auf mehrere Todesfälle infolge undurchsichtiger Infektionen. Sein Interesse an dem Syndrom konfrontierte auch ihn bald mit den verächtlichen Blicken seiner Kollegen. Dennoch setzte er seine Nachforschungen fort, überzeugt damit, seiner ärztlichen Pflicht nachzukommen. Kaum eine Autostunde vom Dorf entfernt, waren wir niemand mehr. Unser Name sagte niemandem etwas und das Dorf selbst verband man bestenfalls mit einer fernen, verschlafenen Gegend. Nie fuhren wir nach Nizza, ohne uns sorgfältig zurechtzumachen. Da wurde die Kleidung gebügelt, wurden die Schuhe auf Hochglanz poliert und das Haar zu einer ordentlichen Frisur gekämmt. Doch die Mühe war umsonst. Unser Gang, unsere Manieren, die Art, wie wir sprachen, uns ausdrückten, alles an uns verriet unsere Herkunft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Großeltern, als sie ihren ältesten Sohn ins Krankenhaus begleiteten, ein anderes Bild als dieses vermittelten. Dorftrampel im Sonntagsstaat, die aufgeregt ihrem Arztbesuch entgegensehen. Dorftrampel, die tuschelnd im Flur vor der Praxis eines renommierten Infektiologen sitzen und brav warten, bis sie aufgerufen werden. Als der Arzt sich nach dem Grund für ihr Kommen erkundigte, war es meine Großmutter, die das Wort ergriff. Sie hatte offenbar beschlossen, endlich offen mit jemandem zu sprechen. In sicherer Entfernung vom Dorf riss sie die Mauern ein, die sie zum Schutz vor einer sie ängstigenden Realität errichtet hatte. Sie sprach von Drogen, von Heroin und Spritze, und keines der Wörter löste bei ihrem Gegenüber eine missbilligende Reaktion aus. Nicht einmal ein Stirnrunzeln. In der Gegenwart dieses Mannes, der sich ihres Falls ohne Wertung annahm, gab Louise ihre gewohnte Rolle auf. Während der einen endlosen Minute, die ihr Bericht dauerte, sah mein Großvater aus dem Fenster. Sein Blick verlor sich irgendwo zwischen Meer und Hügeln. Als sie geendet hatte, wandte sich Della Monica an Desiree und fragte ihn, ob er sich in dem Bild wiedererkenne, das seine Mutter gerade von ihm gezeichnet habe. Mein Onkel nickte. Dann reichte Louise, Professor Della Monica, das an ihn gerichtete Schreiben des Hausarztes. Es bestätigte, was sie soeben in diesen Räumen gesagt hatte. Della Monica überflog den Brief und fasste dann kurz zusammen, was man bisher über die Krankheit wusste. Es sei schon möglich, wenn einer seiner Freunde sich mit dem AIDS-Virus infiziert habe und sie die Spritzen untereinander getauscht hätten, dass Desiree sich ebenfalls angesteckt habe. Derzeit sah aber noch unklar, wie viele der infizierten Personen tatsächlich erkrankten. Man hoffe immer noch, dass einige von ihnen gesunde Träger blieben. Schließlich bat Della Monica meinen Onkel, ihm in eine Kabine im hinteren Teil seines Sprechzimmers zu folgen. Er horchte Desiree die Lunge ab, untersuchte seine Mundhöhle und seine Haut und tastete seinen Körper nach geschwollenen Lymphknoten ab. Schweigend machte er sich während der Untersuchung Notizen. Zum Schluss stellte er eine Verordnung zur Blutentnahme aus und vereinbarte mit der Familie einen Termin für den nächsten Monat. Er verabschiedete sich respektvoll von meinem Großvater und meiner von ihren Geständnissen völlig erschöpften Großmutter. Pierre de la Monica erfuhr keinerlei Unterstützung in den eigenen Reihen. Der Chef der Virologie seines Krankenhauses etwa hatte sich geweigert, die Blutproben der ersten, möglicherweise infizierten Patienten zu untersuchen. Er rechtfertigte dies stolz damit, dass er nicht für Schwule und Drogensüchtige arbeite. De la Monica musste mehrmals nach Paris reisen, um seine Röhrchen Françoise Braun-Vésinet im Claude-Bernard-Krankenhaus zu übergeben. Sie führte die Analysen in ihrem Labor durch und teilte de la Monica die Resultate in den darauffolgenden Wochen telefonisch mit. Der Wartebereich des Kliniklabors, das ein paar Stockwerke unter de la Monicas Sprechzimmer lag, war menschenleer. Während meine Großeltern mit gedämpfter Stimme ihrer Ungeduld Ausdruck verliehen, bemerkte Desiree, dass die Krankenschwestern hinter der Glasscheibe am Empfang seine Verordnung von einer zur nächsten weiterreichten, bis das Dokument schließlich auf einem Stapel landete und sie selbst verschwanden. Erst eine gute Stunde später tauchte eine neue Krankenschwester auf. Sie wirkte ziemlich jung. Wahrscheinlich verfügte sie noch nicht über das Selbstbewusstsein ihrer Kolleginnen, um sich zu weigern, einem Patienten Blut abzunehmen. Als sie die Verordnung in die Hand nahm, sah sie meinen Onkel entschuldigend durch die Scheibe an. Desiree dachte schon, sie werde das Papier ebenfalls zurücklegen, stattdessen rief sie ihn herein. Sie erkundigte sich, ob er lange gewartet habe und tat so, als bemerke sie die vielen Narben an seinem Arm nicht. Sie lächelte freundlich, aber mein Onkel spürte, wie sehr sie darauf bedacht war, den Abstand zwischen ihren beiden Körpern so groß wie möglich zu halten. Es war das erste Mal, dass ein so argwöhnischer Blick auf ihm lastete, wo ihm die Menschen doch sonst mit Sympathie begegneten. Kurz darauf saß er wieder auf der Rückbank im Auto seiner Eltern. Es ging zurück ins Dorf. Ein paar Wochen später sprachen die Resultate der Blutanalyse das Urteil. Desiree war positiv. Ebenso wie Brigitte und die meisten ihrer Freunde im Tal. Jedenfalls diejenigen, die sich hatten untersuchen lassen. Sie reihten sich ein in eine Zahlenkolonne, die immer alarmierender wurde. Laut ersten Schätzungen der Gesundheitsbehörden war die Region Provence-Alpes-Côte d'Azur eine der am stärksten betroffenen Regionen Frankreichs. Sie lag bei den Ansteckungen durch Drogenkonsum sogar noch vor der Île-de-France, dem Ballungsraum von Paris. Im Hinterland von Nizza blieben nur wenige Gemeinden verschont. Die Jugend dort war dem Heroin verfallen und mit der Droge wurde das Virus in die Dörfer geschwemmt. Meine Großmutter und mein Onkel erfuhren über ihren Hausarzt, dass Desiree infiziert war. Die Bestätigung erhielten sie bei ihrem zweiten Termin mit Professor de la Monica. Desiree seufzte nur. Er war in eine Depression gerutscht, seit er versuchte, vom Heroin loszukommen. Seine Mutter wollte mehr wissen. Der Infektiologe erklärte ihr, dass sie das LA-Virus im Blut ihres Sohnes zwar nachgewiesen hätten, jedoch nicht sagen könnten, ob er tatsächlich AIDS habe. Erst wenn das Virus anfing, das Immunsystem anzugreifen, spreche man von AIDS. In diesem Stadium werde ihr Sohn dann erkranken. Als meine Großmutter fragte, wie lange dieser Prozess dauere, antwortete der Arzt ausweichend. Ein paar Monate? Ein paar Jahre? Vielleicht käme es auch nie zum Ausbruch. Man wisse es einfach nicht. Meine Großmutter hüllte sich in ihr gewohntes Schweigen, sobald sie die Schwelle des Krankenhauses hinter sich gelassen hatten und jeder mit seinen Fragen wieder allein war. War diese Krankheit heilbar? Wie steckte man sich an? Meine Mutter las die wenigen Artikel, die sie dazu finden konnte. Im Dorf hatte sie die Wahl zwischen der Nice Matin und den paar Illustrierten, die der Zeitungshändler verkaufte. Es war schwierig, sich über das neue Virus zu informieren. In der Ausgabe vom 15. Juli 1983 kündigte die Paris Match auf dem Cover eine Reportage mit dem Titel »La Nouvelle Peste – Die neue Pest« an. Ein sehr kurzer Artikel, wie sich herausstellte. Zwischen der seitenlangen Berichterstattung über die Kinder von Joe Dassin und die Ferien von Sophie Marceau gab die Zeitschrift Einblick in den Todeskampf Kenny Ramsauers, eines jungen, in Frankreich bis dahin unbekannten amerikanischen Unternehmers, der seine Krankheit bis zum bitteren Ende dokumentieren wollte. Auf einer Doppelseite demonstrierten zwei im Abstand von wenigen Monaten aufgenommene Porträts die Verwüstungen, die die Krankheit an seinem Körper anrichtete. Die Fotos erzählten vom Ruhm und Fall eines jungen Mannes. Schön und attraktiv auf der linken, entstellt bis zur Unkenntlichkeit auf der rechten Seite. Sein geschwollenes Gesicht versinnbildlichte die Tragödie, die sich jenseits des Atlantiks abspielte. Kennys Lebensgefährte Jim beschrieb das Auftreten der ersten Symptome. Die zunehmende soziale Ausgrenzung, die Entfremdung von der Familie und Freunden, die Schmerzen, die Schikanen im medizinischen Umfeld. das Gewicht der Worte, der Schock der Fotos. Das Wochenmagazin langte kräftig zu. Die Reportage schloss mit einer kurzen Zusammenfassung der Lage in Frankreich. Erwähnung fand die Konsultation des jungen Stewards im Krankenhaus Claude Bernard 2 Jahre zuvor, ebenso die Arbeit Jacques Libowitschs im Krankenhaus von Garches, durch die man dem Virus auf die Spur gekommen war. Für meine Mutter war das Ganze wie ein Schlag ins Gesicht. Sie las, dass es in Frankreich 59 nachgewiesene Fälle gab. Bei den Betroffenen handele es sich ausschließlich um Homosexuelle. Mit kaum einem Wort ging man auf die Heroinabhängigen ein. Sie blätterte das Magazin von vorn bis hinten durch, las den Artikel wieder und wieder auf der Suche nach irgendeinem Hoffnungsschimmer, etwa dem Hinweis nach möglichen Therapieansätzen. Vergeblich. Sie atmete den Rauch ihrer Zigarette durch das Küchenfenster aus. Um auf andere Gedanken zu kommen, vertiefte sie sich in den Boulevardteil der Zeitschrift. Ihrerseits klammerte sich meine Großmutter an die Arzttermine ihres Sohnes im Krankenhaus Larcher. Die sonst so gelehrten Mediziner gaben sich jedoch wortkarg. Sie beobachteten mehr, als dass sie behandelten. Sie kommunizierten durch Schweigen oder Seufzen. Ihre einzige Empfehlung lautete, endgültig mit den Drogen aufzuhören. Sie räumten ein, dass ihr Wissen über die Krankheit begrenzt sei und sie auf neue Informationen aus Paris oder den USA warteten. Sie konnten nicht mehr als eine Diagnose stellen, die wie ein Todesurteil klang. Und ihre Anordnungen beschränkten sich fürs Erste auf wenige Ratschläge für den Alltag. Desirées Besteck separat mit Eau de Javel reinigen, scharfe Gegenstände meiden, keinen Umgang mit kranken Menschen pflegen, selbst wenn sie nur einen leichten Schnupfen hatten. Wenn Desirées sich verletze, solle man Latexhandschuhe anziehen, um nicht direkt mit seinem Blut in Berührung zu kommen und danach alles mit Eau de Javel desinfizieren. Der Geruch nach Eau de Javel. Er ist die einzige olfaktorische Erinnerung, die ich an das Haus meiner Großeltern habe. Der Geruch von Louises Verzweiflung, wenn sie mit ihrem Sohn aus dem Krankenhaus nach Hause kam, als wäre er der erste Pestkranke im Dorf seit dem späten Mittelalter. Nicht einmal in einem so großen Krankenhaus, in einer so großen Stadt, wusste irgendwer Desirée zu helfen. Die asymptomatische Phase der Krankheit wurde zur besten Verbündeten meiner Großmutter. Sie bot eine Atempause, in der wieder Leugnungen aller Art möglich waren. Dass die Krankheit bei Freunden ihres Sohnes ausbrach, überzeugte sie noch lange nicht, eine mittlerweile kollektive Realität zu akzeptieren. Sie konstruierte umgekehrt aus dieser Tatsache immer mehr Argumente, um Desirée von den anderen Jugendlichen abzugrenzen. Menschen, die es wagten, die Wahrheit auszusprechen, sahen sich oft ihrem Zorn ausgesetzt, der jede Diskussion im Ansatz zunichte machte. Im Dorf galt, dass ihr Sohn weder Drogen nahm noch krank war. Nur ein wenig erschöpft. Ungefähr zu dieser Zeit verschwand mein Großvater. Allerdings starb er nicht und ging auch nicht fort. Er versank tief in seine Gedankenwelt. Obwohl Desirées Drogensucht und Krankheit für alle sichtbar waren, verdoppelte er seinen Einsatz bei der Arbeit. Sie war wahrscheinlich das Letzte, was er noch einigermaßen im Griff hatte. Louise blieb der Metzgerei immer häufiger fern, da sie ihren Sohn zu seinen Arztterminen begleitete. Emile musste ihre Abwesenheit im Laden ausgleichen. Gefangen in seinem Schweigen hatte er nicht mehr Kraft als seine Frau im Umgang mit der Situation. Jeden Nachmittag verließ er die Metzgerei, um seine übliche Runde zu drehen, und überantwortete das Geschäft seinen jüngeren Sohn und dessen Frau. Er stahl sich mit seinem Lastwagen davon, fuhr in die Berge, von einem entlegenen Dorf zum nächsten. Nur in diesen Momenten, wenn er ziellos über die Straßen rauschte, auf denen er als Kind mit seinem Vater zum Viehkauf unterwegs gewesen war, wenn er an den alten Bauernhöfen vorbeikam, wo er sein Handwerk erlernt hatte, die Häuser betrat und den vereinsamten Frauen dort Zigarettenstangen und Parfüm brachte, fand er Zuflucht. Meist war er bis zum Abend fort. Und am Sonntagnachmittag wusch er seinen Transporter in der Auffahrt zum Haus, reinigte seine Messer und lud die Ware für den nächsten Tag ein, während auf RMC der Sportbericht lief. Kein Geschrei, keine einzige Träne. Er blieb unergründlich, ein Körper und eine Seele von der Stille verschlungen. Irgendwann aber zeigten sich auch bei Desirée die ersten Symptome. Abmagerung, Fieber, Übelkeit, Durchfall und Hustenanfälle, die nicht vorübergingen. Diese körperlichen Signale verdeutlichten meiner Großmutter mehr als irgendwelche Blutanalysen den Ernst der Lage. Es begann ein ständiges Hin und Her, je nach Gesundheitszustand meines Onkels. Ein Hin und Her zwischen dem Dorf und der Stadt, zwischen seinem Krankenzimmer und seiner Wohnung, zwischen Drogen und Entzug, zwischen einer langsamen Agonie und kurzen Momenten der Erholung. Auch zwischen Wahrheit und Leugnung. Zwischen Ärzten, die eine zunehmende Verschlechterung des Zustands ihres Patienten feststellen, einer Mutter, die abstreitet, dass ihr Sohn an einer Krankheit leidet, die mit Homosexuellen und Drogensüchtigen zu tun hat, und einem Sohn, der behauptet, dass er keine Drogen mehr nimmt. Jedem seine Domäne. Den Ärzten die Wissenschaft, meiner Familie die Lüge. T4. Ende 1983 versuchen der Epidemiologe Jean-Claude Glückmann und der Immunologe David Klatzmann zu beschreiben, wie das am Institut Pasteur entdeckte LA-Virus das Immunsystem angreift. Nach Beobachtung zahlreicher Erkrankter in der Pitié-Salpêtrière verfechtet Klatzmann die These, dass das Virus die Lymphozyten angreift, was die völlige Zerstörung des Immunsystems der Betroffenen erklären würde. Und in der Tat haben die französischen Forscher einen eklatanten Mangel an T4-Zellen im Blut der Patienten festgestellt. In einer Vielzahl amerikanischer Veröffentlichungen seit 1981 ist davon ebenfalls die Rede. Wie einige andere Fachkollegen vermutet Klatzmann, dass das Virus es auf eben diese T4-Zellen abgesehen haben könnte. Eine Untergruppe der weißen Blutkörperchen, die bei der natürlichen Abwehr des menschlichen Körpers eine Schlüsselrolle einnehmen. Luc Montagnier, selbst Anhänger dieser Hypothese, betraut Klatzmann damit, sie wissenschaftlich zu belegen und damit den kausalen Zusammenhang zwischen LAV und dem Ausbruch der Krankheit zu bestätigen. Diese Forschungsarbeit ist von fundamentaler Bedeutung, denn immer noch fragen sich manche Wissenschaftler, ob das Pasteur-Virus nicht nur einer unter vielen opportunistischen Erregern ist, der aufgrund fehlender Immunbarrieren in die Blutgefäße der Erkrankten gelangt. In diesem Fall wäre das LA-Virus lediglich eine weitere Folge der Krankheit. Das von David Klatzmann durchgeführte Experiment ist einfach. Er führt das Virus und die T4-Zellen in einer Kultur zusammen und beobachtet, was in vitro passiert. Während eines Praktikums in England im Bereich der Transplantationsmedizin hatte er als junger Arzt die Gelegenheit, sich in eine neue Technik, die Lymphozytendifferenzierung, einzuarbeiten. Dabei werden die verschiedenen Zellen des spezifischen Immunsystems in einer Analyse getrennt. In seinem Laboratorium in der Pitié-Salpêtrière isoliert Klatzmann folglich die T4-Lymphozyten von den übrigen weißen Blutkörperchen, bevor er sie in den Kulturen anlegt. In einem Teil der Reagenzgläser sammelt er ausschließlich T4-Zellen, in den übrigen nur T8-Zellen. In einer Kühlbox transportiert er anschließend sämtliche Röhrchen zum Institut Pasteur in das Labor Jean-Claude Schermans, den einzigen Ort, der für die Kultivierung des Virus entsprechend ausgestattet ist. Klatzmann richtet sich in einer eigens für die LAV-Forschung reservierten Ecke in der Virusonkologie ein und bringt das Virus mit den T4- bzw. T8-Zellen in Kontakt. Eine Woche lang fährt er jeden Tag zum Institut Pasteur, um die Entwicklung zu beobachten. Eines Samstagmorgens. Das Institut ist fast menschenleer, da die meisten seiner Kollegen im Wochenende sind, beugt sich Klatzmann über sein Mikroskop, um die Kulturen zu untersuchen, und macht eine wegweisende Entdeckung. Die T4-Zellen, kontaminiert mit dem Virus, wurden abgetötet. Diese Kulturen liegen buchstäblich in Trümmern, während die anderen, die mit den T8-Zellen, intakt sind. Dieses erste Experiment untermauert also Klatzmanns Vermutung. Er verständigt sofort sein Team. Der Vorgang muss mehrfach wiederholt werden, um den geringsten wissenschaftlichen Zweifel auszuräumen. Doch Klatzmann ist überzeugt, dass es zum ersten Mal überhaupt gelungen ist, im Labor zu reproduzieren, was im Blut der Erkrankten vor sich geht. Wieder und wieder führen sie das Experiment durch, immer mit dem gleichen Ergebnis. Das LA-Virus infiziert und zerstört die T4-Zellen. Eilig verfassen Montagnier und Klatzmann einen Artikel zu dieser bahnbrechenden Erkenntnis und schicken ihn an die Zeitschrift Nature. Wochen und Monate vergehen. Keine Antwort von Nature. Die Hoffnungen der Pasteurianer auf eine Veröffentlichung schwinden. Offenbar besteht kein Interesse an ihrer Forschungsarbeit. Schließlich greift Luc Montagnier zum Telefon und bittet um eine Erklärung. Die redaktionell Verantwortlichen beharren auf ihre Ablehnung des Artikels. Als Grund führen sie Vorbehalte des wissenschaftlichen Komitees an, was die Zuverlässigkeit der Ergebnisse Klatzmanns angeht. Das Verfahren wie auch die Resultate seien fragwürdig, zu inkonsistent für das Prestige von Nature. Luc Montagnier hingegen hat eine andere, subjektivere Erklärung für die seltsame Ablehnung. Nature will vor allem nicht die amerikanischen Forscher verärgern. Man möchte ihnen Zeit geben, um den großen Rückstand aufzuholen, den sie gegenüber den Franzosen haben. Erst ein Jahr später, in der Ausgabe vom 20. Dezember 1984, druckt das Wissenschaftsmagazin den Artikel unter dem Titel »T4-Zellen scheinen die Rezeptoren des humanen Retrovirus LRV zu sein« endlich ab. Das Geld. Die Eltern meiner Mutter waren ebenfalls gebürtige Dorfbewohner. Sie stammten allerdings aus bescheideneren Verhältnissen. Als die Nudelfabrik schließen musste, wurde mein Großvater mütterlicherseits Fahrer für eine kleine Baufirma. Seine Frau arbeitete im landwirtschaftlichen Betrieb ihres Bruders. Gemüsefelder im alten Flussbett, soweit das Auge reichte. Aber immer schlugen irgendwann Hagel, Insekten und Trockenheit zu. Man erntete nie das, was man sich erhofft hatte. Nach jahrelangen Anstrengungen konnten sie sich endlich eine Wiese leisten. Ein Stück Land außerhalb des Dorfes, auf den mein Großvater ewig lange an einem Haus baute, das erst bewohnbar wurde, als sie kurz vor der Rente standen. Sie legten dort einen Gemüsegarten an, züchteten Hühner und Kaninchen, eher aus Notwendigkeit als zum Zeitvertreib. Eines Nachmittags, mein Großvater arbeitete im Garten, meine Großmutter saß auf einer Bank, die aus einer Eisenbahnschwelle gefertigt war und entstielte Bohnen, bog ein ungewöhnliches Fahrzeug in ihre Straße ein. Der gelbe BMW parkte vor ihrem Haus. Sie erkannten den Schwager und die Schwägerin ihrer Tochter. Desiree und Brigitte begrüßten meine Großeltern und erzählten ihnen, dass sie gerade eine Runde in ihrem Bekanntenkreis drehten mit der Bitte um finanzielle Hilfe für ihr Herzensprojekt, den Bau eines eigenen Hauses. Meine Großeltern hatten bis dahin allenfalls mit Landstreichern zu tun gehabt, die zufällig vorbeikamen und um Lebensmittel bettelten. Sie entschuldigten sich bei meinem Onkel und Brigitte, dass sie nicht mehr als den für den Sonntagseinkauf bestimmten Geldschein beisteuern könnten. Als meine Großmutter ihnen zusätzlich ein paar Eier und Gemüse aus ihrem Garten anbot, lehnten die beiden höflich ab. Ihre Diagnose hatte nichts an ihrem Heroinkonsum geändert. Sie fuhren kreuz und quer durch das Tal, suchten Freunde, Cousins, Freunde von Freunden und Cousins von Cousins unter immer neuen Vorwänden auf, um sich Geld von ihnen zu leihen, das sie nie zurückzahlen würden. Sie verloren sich in wortreichen Erklärungen zu einem neuen Auto, das sie brauchten, einem Geschenk oder Medikamenten, die sie besorgen mussten, zur Geburt des Kindes, die Vorbereitungen erforderte. Denn Brigitte war schwanger. Sie hatten es erst kurz nach dem Bescheid, dass sie HIV-positiv waren, erfahren. Die Ärzte äußerten große Bedenken, doch Desiree und Brigitte klammerten sich an diese Schwangerschaft wie an das Versprechen auf eine glückliche Zukunft. In der Familie hatten wir die Anweisung, ihnen keinen Pfennig mehr zu geben. Wir wussten ja, dass sie weiterhin Drogen nahmen. Die Metzgereikasse war lange eine unerschöpfliche Geldquelle gewesen, aber das Dorf war nicht mehr die kleine prosperierende Unterpräfektur, in der die Familie sich einen Namen gemacht hatte. Die Kundschaft war rückläufig, kaufte bescheidener ein und meine Großeltern hatten nicht mehr die gleiche Energie wie früher. Sobald mein Onkel und seine Frau ein paar Scheine ergattert hatten, rasten sie im BMW aus dem Tal und davon. Er am Steuer, hinter gelben Sonnenbrillengläsern, den Fuß krampfhaft auf dem Gaspedal. Sie, bleich und zitternd auf dem Beifahrersitz. Ihr Ziel war immer dasselbe. Ein Café im östlichen Teil von Nizza. In einem Hinterzimmer, abseits der Musik und des Geschehens am Tresen, geschützt vor fremden Blicken, kreiste das Gespräch nur noch um Drogen. Die Droge, die einem fehlte. Die Droge, die Erleichterung verschaffte. Die Droge, die kostete. Die Droge, die wärmte. Die Droge, die einfach alles. Die Droge und Ende der Durchsage. Die Droge und nichts weiter. Die Droge und dann der Tod. Die Transaktion war schnell abgewickelt. Der Preis schon lange nicht mehr verhandelbar. Den Stoff in der Tasche stiegen sie wieder in den BMW, fuhren ein paar hundert Meter und hielten in einer wenig belebten Einfamilienhaussiedlung. Kaum hatten sie sich das Zeug gespritzt, fielen sie schlafend in ihre Sitze, waren für einige Stunden befreit von Schmerz- und Entzugserscheinungen. Seit geraumer Zeit hatte der Schmerz das Vergnügen verdrängt. In den ersten Wochen nach ihrem Kennenlernen hatten Desiree und Brigitte sich nonstop zugedröhnt, dann für ein paar Tage eine Pause eingelegt. Bis der Morgen kam, an dem sie abgespannt, fiebrig und mit Gliederschmerzen aufwachten. Sie waren nicht krank im herkömmlichen Sinn. Ihre Körper verlangten nach Heroin. Zum ersten Mal fühlten sie sich ihm ausgeliefert. Ein Gefühl, das sie nie wieder loslassen sollte. Der Beginn einer endlosen Abwärtsspirale. Sie konnten nicht mehr zur Arbeit gehen, bekamen also kein Gehalt mehr. Es ging nicht mehr um Spaß, um Trance oder eine übersinnliche Erfahrung, wie Desiree sie einmal auf einer Party in Amsterdam gemacht hatte. Die Droge hatte sie fest im Griff. Sie aßen nicht mehr, spürten kein Kribbeln mehr in den Fingern, wenn sie einander berührten. Das Heroin raubte ihnen den Appetit, den Schlaf, das Begehren. Ihr Leben war zu einem ewigen, vergeblichen Wettlauf gegen die Entzugserscheinungen geworden. Einem Wettlauf, den sie längst verloren hatten. Ihre Existenz unterlag einer neuen Definition, wurde bemessen im Licht eines einzigen Wertes. 100 Franc. Das war in etwa der Preis für eine Dosis schlechten Stoffs in Nizza. Ein Schein aus der Metzgereikasse, eine Lüge, die man einem Freund auftischte, zwei gestohlene Autoradios, ein paar Schallplatten aus Desirées Sammlung. Die Wohnung meines Onkels vergrößerte sich um die Leere, die das Rauschgift um ihn herum schuf. Schallplatten, Möbel, Kleidung, Dekoration, alles, was sich zu Geld machen ließ, wurde verkauft. Aus den Arzneimittelschränken der Familie verschwanden Hustensäfte, Aspirin und Schmerzmittel. Desiree und Brigitte versuchten aufzuhören, sich mit anderen Präparaten über Wasser zu halten. Ein paar Medikamente, die sich in jeder Hausapotheke fanden, enthielten Codein, das wie Heroin aus Mohn gewonnen wird. Es linderte die Entzugserscheinungen ein wenig, aber jeder ihrer Versuche, kalt zu entziehen, scheiterte. Die Droge war ein unbekannter Kontinent, auf dem mein Onkel und seine Lebensgefährtin dahintrieben. Das Stehlen von Medikamenten, Schmuck und Geld hatte die Familie und die Freundschaften der beiden beschädigt. Meinem Vater war unbegreiflich, wie jemand die eigenen Leute beklauen konnte. In dieser Familie drückte man seine Liebe nicht in Worten aus. Zuneigung vermittelte sich allein über Geld und Essen. Geld, das man bereit war zu geben, Geld, das man verlieh, jemanden anvertraute, Geld, das man ablehnte. Die Gerichte, die meine Großmutter zubereitete, das Fleisch, das mein Großvater im Kühlraum für das Abendessen mit den Kindern aufbewahrte, waren ein Zeichen gegenseitiger Liebe. Ein Ausdruck stummer Gefühle. Wenn meine Großmutter feststellte, dass wieder einmal Geld aus der Ladenkasse verschwunden war, seufzte mein Vater nur im Dialekt. Sabes, du weißt schon. Eines Tages teilten Brigitte und Desiree der Familie mit, dass sie heiraten wollten. Louis freute sich, eine großartige Nachricht, ein Anlass zur Hoffnung, dass sie zurück auf den rechten Weg fanden. Mein Vater ließ sich nicht eine Sekunde lang täuschen. Sein Bruder hatte nie den Wunsch geäußert, zu heiraten, aber er wusste, dass die Familie sich bei dieser Gelegenheit großzügig zeigen würde. Wenn ich mir heute die Aufnahmen ansehe, wird mir klar, wie inszeniert diese Zusammenkunft ist, die mein Vater an jenem grauen Morgen vor dem Kloster Simier filmte. Ich hinterfrage jedes Detail, scanne die unscharfen Gesichter. Irgendetwas passt nicht. Brigittes äußerst schlichtes Kleid? Die Art und Weise, wie sie mit Desiree ein paar Worte wechselt, abseits im Rosengarten, die ganze Familie wirkt zurückhaltend. Ich habe in der Super-8-Sammlung meines Vaters etwa 10 Hochzeiten gezählt. Diese hier ist anders als alle anderen. Wenige Gäste, keine Freunde, nur die engste Familie. Eine nüchterne, auf ein Minimum begrenzte, in letzter Minute organisierte Feier. Und nun erwarteten Desiree und Brigitte auch noch ein Baby. Mein Vater, der gerade Zwillinge bekommen hatte, machte sich Sorgen um die Zukunft dieses Kindes, das unter so schrecklichen Umständen auf die Welt kommen würde. Was sollte aus ihm werden, wenn die Krankheit oder die Sucht seine Eltern dahinraffte? Anderen in der Familie, wie Louise, machte die Schwangerschaft Hoffnung. Die Geburt eines Kindes würde Desiree und Brigitte dazu zwingen, die Drogen hinter sich zu lassen und sich um ihre Gesundheit zu kümmern. Doch der jüngere Bruder glaubte an keine Erlösung mehr. Er wusste genau, wie das alles enden würde. Während Desirées Blut allmählich seine tödliche Kraft entfaltete, sammelte sich in den Adern meines Vaters eine stumme Wut, die ihn nie mehr verlassen würde.
ARD.
Was gibt's da nicht zu kapieren? Also nochmal für dich zum Mitschreiben. Wrestling auf dem Oktoberfest.
Es beginnt mit dem Anruf eines alten Freundes. Frankie will eine Wrestling-Show aufs Oktoberfest bringen und Heinz soll das Drehbuch schreiben.
Und wen würde ich da fragen, wenn nicht dich, Heinz-Man? Du bist doch einer, der was schreibt, oder wie sehe ich es? Du Seele von Mensch, du Einfühlungsmaschine, du Straßenpoet.
Doch zuerst muss eine Genehmigung vom Wiesenchef erwirkt werden.
Normalerweise habe ich ein gutes Arschlochradar. Aber bei dir dachte ich wirklich, dass du einer von den Guten bist.
Ein Roman um Freundschaft, Liebe und zwielichtige Geschäfte. Eine Hommage an ein Underdog-München voller liebenswerter Charaktere, die nichts mehr zu verlieren haben. Die beste Idee der Welt. Gelesen von David Zimmerschied. In der ARD-Audiothek.